Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Clickwork-Fabriken in Afrika und anderswo und die ausbeuterischen Bedingungen dort. Das ist unser Thema jetzt. Ich bin Max Oppel. Hallo zusammen. Immer wieder staunen wir ja über neue digitale Coups der KI-Systeme und Social-Media-Apps, ohne eigentlich zu wissen, wie viel kleinteilige Hintergrundarbeit geleistet werden muss, um das alles am Laufen zu halten. Konzerne wie ChatGPT, TikTok und Meta haben dafür Arbeiter in Billiglohnländern des globalen Südens gerne, die die Datengrundlage für die Algorithmen schaffen und jeweils nur mit ein paar Cents für jeden Klick, also für die Pflege der Systeme, honoriert werden. In Kenias Hauptstadt Nairobi ist jetzt die African Content Moderators Union gegründet worden, eine Gewerkschaft, die endlich gegen das unterbezahlte Clickwork für die großen Tech-Konzerne vorgeht. Antje Diekans.
Für Daniel Mutong ist es ein kleiner Sieg. Der Südafrikaner hat lange dafür gekämpft, dass es eine Gewerkschaft für all die Beschäftigten gibt, die Internetinhalte sichten, damit keine Gewaltvideos auf Plattformen wie Facebook und YouTube erscheinen oder künstliche Intelligenz wie ChatGPT entwickelt werden kann. Jetzt haben sich rund 200 dieser sogenannten Content-Moderatorinnen und Moderatoren bei einem Treffen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi tatsächlich zusammengeschlossen, um für ihre Rechte einzustehen. Daniel Mutong selbst macht den Job schon länger nicht mehr. Er klagt in Kenia gegen seinen früheren Arbeitgeber, weil er traumatisiert sei. Der N20er war beim kenianischen Unternehmen SamaSource eingestellt, um für den Facebook-Mutterkonzern Meta Videos zu sichten und gegebenenfalls zu sperren. Der erste Clip, den er gesehen habe, sei eine Hinrichtung gewesen, erzählt er. Und so sei es dann jeden Tag über Stunden weitergegangen. Ein Leben wie in einem Horrorfilm.
Wie ich von außen wirke, zeigt nicht, was sich in mir abspielt. Ich kann mein Leben nicht mehr genießen oder mich auf den nächsten Tag freuen. Das ist alles vorbei, wegen Mark Zuckerberg und seiner Ignoranz. Er weigert sich, Verantwortung für das zu übernehmen, was er anrichtet. Wir sind keine Tiere.
Seine Anwältin hat diese Aussage von ihm bei Twitter eingestellt. Sie vertritt Daniel Mutong vor dem kenianischen Gericht, wo er eine Entschädigung fordert. Nicht nur für sich, sondern auch für andere Beschäftigte, die den gleichen Job wie er machten. Anwältin Mercy Mutemi meint, die meisten von ihnen hätten nicht gewusst, was auf sie zukommt.
Facebook and Summer, Lua Yang.
Facebook und Sama locken junge, vielversprechende Menschen, die nichts Böses erwarten, aus Kenia und anderen afrikanischen Ländern in diese Jobs. Sie bewerben sich auf eine Anzeige, doch während des ganzen Einstellungsverfahrens wird ihnen nicht mitgeteilt, dass sie als Sichter von Facebook-Videos rekrutiert werden sollen.
Sie bekommen einen Stundenlohn von umgerechnet etwa 2 Euro und damit viel weniger als in anderen Ländern für solche Jobs gezahlt wird. Als Daniel Mutong das alles erkannte, versuchte er zunächst innerhalb des kenianischen Unternehmens etwas zu ändern. Er unternahm den ersten Anlauf, eine Gewerkschaft zu gründen, doch dann wurde er entlassen. Außer Entschädigung fordert er vor Gericht jetzt auch, dass die Arbeitsbedingungen geändert werden, sagt seine Anwältin.
The nature of content moderation is that it's a very inherently dangerous job.
Den Inhalt aus Plattformen zu überprüfen, ist ein von Natur aus gefährlicher Job. Du verbringst all deine Arbeitsstunden damit, Videos mit extremer Gewalt anzugucken. Tag für Tag. Das verändert dich.
Bei der Gründung der Gewerkschaft sagte eine Content-Moderatorin, dass die Erfolge von Facebook, ChatGPT und Co. auf dem Rücken junger, unterbezahlter Afrikanerinnen und Afrikaner aufgebaut würden. Gemeinsam wollen sich die Beschäftigten jetzt dafür einsetzen, das zu ändern.
Es ist also mal wieder ein Kampf der Armen und Entrechteten gegen große Konzerne. Spielt sich in ganz vielen Bereichen so ab. Aber wir wollen uns speziell diesen Maschinenraum der Internetkonzerne genauer anschauen. Und zwar mit Journalist und Technologieexperte Johannes Kuhn. Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben ja gehört, Facebook-Videos sichten, das ist ein harter, oft traumatisierender Job, aber es gibt ja auch noch viel mehr Mikroarbeit, die da die Datengrundlage darstellt, zum Beispiel für KI-Algorithmen. Wie sieht diese Arbeit genau aus? Also was wird da gemacht?
Naja, de facto ist es Data Labeling, also Datenkennzeichnung. Ich nehme mal ein unverfängliches Beispiel, LiDAR Laser Scanning. LiDAR Laser, das sind die Laser, die in Autos sind und die die in Autos angebracht sind und die Umgebung scannen. Und der Bordcomputer muss dann sozusagen entscheiden, was da vor einem ist, vor dem Auto. Das wird wichtig, wenn wir mal in Richtung autonome Fahrzeuge gehen. Also zum Beispiel, ist das, was da auf der Straße vor mir ist, eine Pfütze und ich kann durchfahren, oder ist es ein Hindernis, ein Tier zum Beispiel? Und wenn solche Systeme entwickelt werden, dann gibt es eben Menschen, die sich Bilder angucken und dann das auch markieren und dann sagen, okay, das ist eine Pfütze, das ist ein Baum, das ist ein Mensch. Und anhand dieser Vorsortierung kann dann ein Erkennungssystem, und was anderes ist ja auch KI nicht, sehr viel besser lernen, Objekte richtig einzusortieren. Mhm. Das ist wichtig, da geht es ja auch um Leben und Tod bei sowas, aber es gibt eben auch Erkennungssysteme für problematische Inhalte. Also zum Beispiel bei den sozialen Netzwerken Erkennungssysteme, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Gewaltdarstellungen oder sexuelle Darstellungen filtern. Im Idealfall, dass da gar kein Mensch mehr am Ende drauf gucken muss, aber es gibt eben so, während die entwickelt werden müssen, da müssen Menschen drauf gucken und sagen, ja, das Bild ist eine Gewaltdarstellung oder nein, das Bild ist keine Gewaltdarstellung. Ist richtig, dass du es freigibst? Und ja, so Reinforcement Learning heißt es. Also man arbeitet sozusagen mit dem Computer zusammen und der KI zusammen, um ihr was beizubringen, richtig zu entscheiden, indem man eben die Entscheidungen schon für den Computer trifft und das KI-System im Idealfall danach dann eben richtig entscheidet, wenn es weitere Fälle dieser Art gibt.
Und das sind ja Millionen Entscheidungen wahrscheinlich jeden Tag, ja, und Klicks entsprechend. Also da werden Billiglöhner, zum Beispiel in Kenia, haben wir gehört, aber auch in palästinensischen Flüchtlingslagern für diese Arbeit gelockt und dann, man muss es wohl so sagen, ausgebeutet. Könnte man natürlich auch sagen, andererseits, sie hätten gar keinen Job vielleicht, wenn sie das nicht machen würden. Also wo sehen Sie das größte Problem an dieser Art Outsourcing, dieser Arbeit?
Na, es kommt immer darauf an, um welche Inhalte es geht. Also es sind ja auch teilweise, wird das ja auch über Freelancer-Plattformen wie Mechanical Turk angeboten. Und es ist ja auch nicht nur im globalen Süden. Also das Ganze gibt's auch hier. Und tatsächlich machen wir ja sowas auch freiwillig. Also wir kennen es ja alle, wenn wir uns irgendwo einloggen und dann steht da, ich bin kein Roboter, markieren Sie alle Ampeln, alle Motorräder, alle Zebrastreifen. Das ist ja auch nichts anderes als im Regel für die KI zum Beispiel von Google einfach der zu helfen, sozusagen das zu erkennen, und die kann das dann übernehmen. Also schon wieder hat Google an uns sozusagen mit freiwilliger Arbeit verdient. Aber die bezahlte Arbeit ist eben, wir haben es ja im Beitrag gehört, in dem Fall in Kenia sehr schlecht. Gleichzeitig gibt sowas in Ländern wie China schon sehr lange, schon vor 6-7 Jahren. Das wird dann Datenfabriken, wurde das genannt, vor allem in der Provinz Henan. Und das war in der Phase, in der KI so richtig interessant wurde. Und da saßen dann in strukturschwachen Gebieten ein paar hundert Leute sozusagen zusammen und haben zum Beispiel innerhalb von 2 Tagen 20.000 Fotos aus einem Supermarkt gelabelt, damit die Bilderkennungs-KI eben weiß, das ist das und die Modelle werden besser. Und das galt damals als Standortvorteil. Aber Sie haben es gesagt, es gibt eben auch andere Kontexte, unter denen das gemacht wird, im globalen Süden zum Beispiel DeepenAI, eine KI-Firma, die hat eine NGO unterstützt, die solche Jobs in Flüchtlingslagern in Jordanien an syrische Flüchtlinge vermittelt hat. Und das kam dann gar nicht so gut an, weil es eben dann darum ging, ja, Moment mal, wer macht denn jetzt wieder hier die Drecksarbeit hinter den Systemen, die dann so hoch gefeiert werden? Und entsprechend ist das hoch umstritten.
Ja, und das kann eben auch tatsächlich psychische und physische Folgen haben. Bevor wir auf die kommen, es muss ja Firmen geben wie die angesprochene Firma Sama, also die das Ganze, dieses Outsourcing quasi vorantreiben, vermitteln. Was sind das für, ja, ich nenne sie jetzt mal moderne Sklaventreiber, die diese Aufträge ausführen?
Ja, bei Sama ist es ganz interessant. Das ist eine kalifornische Firma von einer Gründerin mit afrikanischem Hintergrund zwar, aber de facto eben ein Dienstleister fürs Outsourcing, der im Silicon Valley sitzt. Interessant ist auch die Wahrnehmung, nämlich 2018, 2019 wurde die Firma auch in deutschsprachigen Medien übrigens gefeiert, weil es da hieß, hey, wir bringen da digitale Jobs nach Afrika, das ermöglicht Entwicklung und so weiter, bringt Geld rein. Das hat man ein virtuelles Fließband genannt. Und jetzt schwingt das Ganze das Pendel zurück, weil eben die Klickarbeiter selber sagen, hey, Moment mal, da sind keine guten Jobs. Und übrigens, wir haben es im Beitrag gehört, wurde mir eigentlich gesagt, dass ich da irgendwie an was ganz Tollem arbeite und am Ende des Tages muss ich mir dann Gewaltvideos angucken. Und interessant ist natürlich dann auch die Gewinnmarge, zum Beispiel OpenAI, die ja auch mit Sama zusammengearbeitet haben zumindest. Die sagen, uns wurde gesagt, dass die Mitarbeiter $12 pro Stunde kriegen. Mhm. Wieso stimmt denn das nicht? Sind eigentlich nur $2, heißt es jetzt. Also das ist schon lange ein Thema, schlechte Bezahlung, auch das Anlocken unter falschen Tatsachen. Und man sieht ja auch, mit dem Versuch, da eine Gewerkschaft zu gründen, formiert sich da auch Widerstand für bessere Arbeitsbedingungen.
Das ist sicher klug und vernünftig. Ist natürlich die Frage, ob das in der Masse dann wirklich funktioniert. Es hat psychische und physische Folgen, diese Arbeit, diese Klicks, Sie haben das gesagt, es kann eben auch traumatisierend sein. Aber ist das mal konkret untersucht worden? Denn auch sonst, auch in nicht diesen prekären Bedingungen, müsste diese Arbeit ja gemacht werden. Also da kann man dann entsprechend vorbereitet und ausgebildet werden?
Ja, ein Problem, das lange der Fall war, wo es auch jetzt noch Diskussionen gibt, zum Beispiel in Deutschland bei den Dienstleistern von Firmen wie Meta, ist die Frage, gibt es psychologische Betreuung? Gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich mich rausziehen kann und mal sagen kann, okay, ich möchte heute bitte keine Gewaltbilder, keinerlei Art, oder kriege ich einfach nur vorgesetzt, was eben abzuarbeiten ist? Und das sind eben oft, gerade bei solchen Randfällen, die Inhalte, die zu solchen Dingen führen können, wie posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und so weiter. Und das ist auch tatsächlich in Studien nachgewiesen, dass Menschen, die diese Jobs ausüben, da sehr anfällig sind, weil es eben kein Job wie jeder andere ist und man bestimmte Bilder einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Jetzt ist es natürlich so, KI kann ja nicht nur verwendet werden für ChatGPT und solche Dinge, sondern KI wird ja auch schon verwendet, um solche Bilder zum Beispiel von Gewaltdarstellungen herauszufiltern. Mhm. Da ist seit Jahren ist das Argument immer von Firmen wie Meta, hey, wir haben hier KI und das wird alles besser und das kann das so gut erkennen, gar kein Problem mehr. Tatsächlich gibt es aber immer wieder Randfälle, die das Ganze sehr, sehr schwierig machen, wo dann doch ein Mensch noch drauf gucken muss. Und Stichwort, kann KI diesen Job übernehmen? Kann man auch fragen, kann KI diesen Job vielleicht noch schwerer machen? Denn jetzt kommt ja die Zeit, in der wir synthetischen Content erleben, also Bilder, die gefälscht sind. Hm. Auch da muss dann am Ende des Tages höchstwahrscheinlich, weil es ja da kein Wasserzeichen oder sowas gibt, muss wahrscheinlich dann wieder ein Mensch drauf gucken und sich angucken, okay, ist das jetzt wirklich ein echtes Bild, was da gepostet wurde? Oder ist das Fake? Zum Beispiel, wenn es eine prominente Person in einer Situation zeigt, in der sie nicht gerne gezeigt würden wäre, ja, wo sich dann rausstellt, dass das Ganze falsch ist. Also solche Dinge kommen dann jetzt auch auf uns zu. Also wir sehen sozusagen, die Systeme werden immer besser, aber das Problem geht nicht weg.
Zumal man ja auch nicht jegliche Kontrolle am Ende aus der Hand geben kann und will. Vielleicht ganz kurz das Technische nochmal. Also unter Druck und Stress hastig getroffene Entscheidungen, wie sie dann eben unter entsprechenden Arbeitsbedingungen dann auch wahrscheinlich getroffen werden müssen, die können ja auch falsch oder fehlerhaft sein.
Ja, natürlich. Und da sehen wir jetzt schon im Bereich Social Media regelmäßig, wenn es darum geht, okay, Person XY wurde gesperrt deswegen oder bestimmte historische Fotos, zum Beispiel aus dem Vietnamkrieg, werden von Meta, Facebook, Instagram gelöscht oder Fotos, die künstlerisch sind, aber weibliche Brustwarzen zeigen, werden gelöscht, weil es eben gegen die sozusagen die Meta-Regeln, die sich eher am amerikanischen Wertebild orientieren, verstoßen. Solche Dinge sehen wir jetzt schon die ganze Zeit. Schwierig wird es natürlich dann in dem Moment, wo sich zum Beispiel ja Falschinformationen verbreiten, wobei das natürlich immer schwierig zu moderieren ist, aber wo sich auch, wie wir es in den vergangenen Wochen bei Twitter hatten, wo dann Videos von Tierquälereien nicht mehr automatisch weggefiltert wurden, weil sich offensichtlich, weil da was im Hintergrund kaputt gegangen ist an der Software, wenn dann plötzlich aus einem Massenmord in Texas, wenn dann plötzlich da Videos oder Fotos zu sehen sind, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Und dann sind wir an dem Punkt, in dem Moment, wo wir sowas sehen, merken wir erstmal, wie traumatisierend das für diejenigen ist, die da beruflich drauf gucken müssen. Die kriegen zwar Geld dafür, und das ist eben, darum geht es in dem Fall in Nairobi, eben sehr, sehr wenig.
Wir sprechen über Clickwork-Firmen in der ganzen Welt mit Johannes Kuhn. Gerade die Internetkonzerne, Herr Kuhn, haben natürlich ein großes Interesse an einem positiven Image, das aber auch immer wieder Kratzer bekommt. Sie haben eben Fälle angesprochen, wo einfach die Kontrolle nicht funktioniert. Gerade heute ist eine Rekordstrafe gegen Meta ergangen von 1,2 Milliarden Euro durch die irische Datenschutzbehörde wegen Datenweitergabe an US-Geheimdienste. Es hat natürlich konkret damit jetzt nichts zu tun, aber diese ganze Imagefrage, also wenn diese Clickwork-Ausbeutung im großen Stil jetzt publik wird, das ist schon ein Problem auch für die Konzerne, oder?
Das ist ein Problem, das war schon länger ein Problem, auch in Deutschland. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen, haben Moderatoren, Moderatorinnen von Facebook und TikTok in Deutschland gesagt, okay, wir überlegen, dass wir eine Gewerkschaft gründen. Wir sehen auch in den USA Bestrebungen, dass dieses Feld sichtbarer wird, dass auch sichtbarer wird, welche Verantwortung da drin steckt und auch welche Belastung da drin steckt. Und da erleben wir tatsächlich auf Seiten der Arbeitnehmer gerade eine Professionalisierung, die dann umgekehrt eben zeigt, und Sie haben es gesagt, das Image der amerikanischen Tech-Konzerne ist nicht gut, nicht mal in den USA selber. Das ist natürlich dann für die ein Problem, dass man auch nicht einfach sozusagen outsourcen kann in den globalen Süden, weil man eben auch dort jetzt eine Stimme findet, auch dort dann sich so zu Wort meldet, dass man zum Beispiel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur drüber spricht, über das ganze Thema. Mhm. Das ist jetzt nicht das größte Problem, das ein Konzern wie Meta hat. Aber es ist natürlich etwas, was zu einem negativen Image beiträgt, wo man auch etwas in der Bringschuld ist, wo man auch sagt, okay, wir haben die Arbeitsbedingungen verbessert, was auch teilweise stimmt. Aber teilweise, am Ende des Tages wird man immer versuchen, auf Seiten der Tech-Konzerne, das durch eine Form von Automatisierung und auch eine Form von günstigerem Outsourcing zu lösen, aber im Zweifelsfall schafft man es dann doch nicht, die Probleme zu lösen, weil man zum Beispiel für bestimmte regionale Dialekte in Afrika, in denen es dann zum Beispiel Hate Speech gibt oder sowas, gar keine Moderatoren hat, die diese Sprache sprechen. Also es ist sehr komplex und es wird im Endeffekt zu wenig in dieses ganze Feld von den amerikanischen Firmen investiert.
Wir tragen aber hoffentlich damit zur Aufklärung bei, die harte Realität hinter der schönen neuen KI- und Social-Media-Welt der Tech-Konzerne und was diese Arbeit mit den Menschen in Billiglohnländern machen kann. Das war Johannes Kuhn. Ich bedanke mich.